Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Christian Raphansel.
Noch 80 Tage sind es bis zur Präsidentschaftswahl in den USA, bis wir wissen, ob Joe Biden ins Weiße Haus einzieht oder ob Donald Trump eine weitere Amtszeit bekommt. Und das wird ja wahrscheinlich ziemlich knapp, so wie beim letzten Mal auch. Und damals, da hat ja die Gruppe der evangelikalen Christen einen Ausschlag gegeben. Sehr strenggläubig, sehr konservativ, sehr weiß. Das ist auf den ersten Blick eigentlich ein bisschen irritierend, weil man sich schon fragen kann, wieso tief religiöse Menschen einen Mann wählen, der ein Serienehebrecher ist, der lügt, der schimpft und der sein eigenes Buch The Art of the Deal ständig mit der Bibel vergleicht. Stört die das denn gar nicht, habe ich mich gefragt. Und es gibt einen Autor, der fragt sich das auch, der Religionssoziologe Philip Gorski. Er forscht in Yale und dort habe ich ihn auch erreicht. Guten Tag, Herr Gorski.
Guten Tag.
Ja, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Trump hat mehr Stimmen von Evangelikalen bekommen als je ein Kandidat zuvor. Und manche halten Trump sogar für von Gott geschickt. Ich bringe das nicht zusammen. Können Sie das erklären?
Ja, also manche Evangelikale fühlen sich also wirklich unterdrückt und verfolgt in den heutigen USA. Und insofern haben sie schon das Gefühl, sie bräuchten einen starken Beschützer. Und den glauben sie gefunden zu haben in der Person von Donald Trump. Also dazu muss man sagen, es gibt manche, die sogar meinen, der wurde wirklich von Gott geschickt, ne, um die zu befreien, zu erlösen. Und sogar einige, die glauben, der sei wirklich so ein strenggläubiger Christ.
Aber wie kommt das? Sein tägliches Verhalten deutet nicht auf Strenggläubigkeit hin. Warum glauben die das?
Also das frage ich mich manchmal auch. Da muss man in den christlichen und konservativen Medien in den USA die Darstellung von dem Trump mal anschauen. Da wird er wirklich so präsentiert. Dazu muss man auch sagen, dass er sehr enge und gute Verhältnisse zu leitenden Evangelikalen unterhält. Und die dienen ihm sozusagen als Übersetzer, als Vermittler der evangelikalischen Gemeinden gegenüber.
In Ihrem Buch wird aber auch sehr deutlich, dass das nicht einfach nur eine Partnerschaft ist, so wie eben alle Kandidaten ihr Klientel haben, sondern, und deswegen lautet auch der Titel Ihres Buches, Am Scheideweg, Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump. Sie sagen, da steht eine Menge auf dem Spiel. Es geht um den Bestand der Demokratie, wenn ich das jetzt nur ein ganz klein bisschen zuspitze. Ist das wirklich so ein Problem?
Ich glaube, die spitzen da gar nicht so. Das ist ein Überlebenskampf. Es geht wirklich um das Leben und Tod der amerikanischen Demokratie. Und sollte Trump so oder so im Weißen Haus bleiben, also dann muss man nur nach Ungarn oder Polen schauen, um sich vorzustellen, also wie die weitere Entwicklung ausschaut.
Ich hatte aber den Eindruck beim Lesen, dass Sie denken, dass der Angriff auf die Demokratie fast mehr von den Evangelikalen ausgeht als von Trump.
Also in dem Sinne sind Sie schon Partner, aber vielleicht spielen Sie darauf auf den weißen christlichen Nationalismus, also was immer tiefere Wurzeln bei den Evangelikalen geschlagen hat. Und zwar ist es ein gewisses Geschichtsnarrativ, wonach die USA als christliche Nation gegründet wurde von wohlgemerkt weißen Christen, die sozusagen die Nation, das Land aufgebaut und denen das Land gewissermaßen auch gehört. Und das Land sei jetzt von Auswärtigen, Nicht-Weißen überfallen und die wollen das Land zurückerobern. So sehen sie das.
Und Sie haben vorhin schon angedeutet, es gibt da so eine Opferhaltung. Die Christen seien angeblich die am meisten verfolgte Gruppe in den USA. Was ist da dran an diesem Vorwurf?
Also was wirklich dahinter steckt, glaube ich, ist, dass sie ihre hegemoniale Position innerhalb der US-Gesellschaft und Kultur langsam verlieren. Man muss sich vielleicht vorstellen, dass Universitäten wie Yale und Harvard von strenggläubigen Puritanern gegründet wurden vor 300, 350 Jahren. Das ist sicherlich nicht mehr so. Die theologische Fakultät wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Mittelpunkt des Campus hier in New Haven verlegt. Und das symbolisiert, glaube ich, der langsame Verlust der kulturellen Vormarktstellung des Protestantismus in den USA. Und das lässt sich auch in den demografischen Zahlen ablesen, dass die weißen Christen keine Mehrheit mehr sind in den USA.
Das heißt, das wäre ein realer Verlust in der Diskurshoheit. Aber das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, geht ja weit darüber hinaus. An einer Stelle schreiben Sie nämlich, evangelikale Christen würden denken, wenn jetzt schon Bäcker zum Beispiel gezwungen werden, Hochzeitstorten auch für lesbische Paare zu backen, dann stehen demnächst Konzentrationslager für Gläubige und öffentliche Bibelverbrennungen auf dem Plan. Das klingt absurd.
Das mag ja absurd klingen, aber also solche Gerüchte und Vorstellungen kursieren also schon in den christlich-konservativen Medien hier in den USA. Also das habe ich ja nicht erfunden, sondern einfach aus bestimmten Artikeln und Blogs herausgegriffen.
Dass Sie das Ganze als ein Riesenproblem für die Demokratie sehen, liegt ja, glaube ich, auch daran, dass, wenn die Bibel so wörtlich gelesen wird, wie zum Beispiel die Apokalypse, dass sich Evangelikale heute in einem Kampf gegen Dämonen, in einem Endkampf wähnen. Das liest sich ein bisschen so, wie Sie das beschreiben, als sähen die sich ja wie in so einer Science-Fiction-Untergangs-Fernsehserie. Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich so. Die Mehrheit der weißen Evangelikalen erwarten die Rückkehr Christi innerhalb der nächsten 30 bis 40 Jahre. Und die lesen die Zeitgeschichte wie einen verschlüsselten Text, den es zu entschlüsseln gilt. Und daraus kann man die sogenannten Zeichen der Zeit ablesen, die dann hindeuten auf bevorstehende Ereignisse. Und die verstehen also die Endzeiten wirklich wortwörtlich als einen Kampf zwischen Engeln und Dämonen und übernatürlichen Kräften, also zwischen den Guten und den Bösen, also hier auf Erde.
Dann passt in so ein Weltuntergangsszenario ein Szenario wie jetzt aktuell die Covid-Pandemie ganz gut rein, oder?
Ja, natürlich. Das wird von vielen dann ausgelegt, so als Rache Gottes wegen der Sünden in den USA, allerdings nicht der Sünden der gutgläubigen Christen, sondern der fortschrittlichen, der Humanisten, der Atheisten, der Säkularisten.
Man könnte jetzt darüber den Kopf schütteln. Sie sagen aber, das ist wirklich brandgefährlich. Was macht diese Menschen Ihrer Meinung nach so gefährlich für die Demokratie?
Die Demokratie setzt schon voraus, dass man die Gegenpartei als Leute guten Willens sich vorstellt, als verhandlungsfähig, kompromissbereit. Es setzt auch voraus, dass man den Fortbestand der demokratischen Institution einen höheren Wert einräumt als der Erreichung eigener politischen Ziele. Und wenn man die Welt also wirklich als die Szene eines Kampfes zwischen Gut und Böse und man stellt sich als die Guten vor und die Gegenpartei als die Bösen, dann sind diese Voraussetzungen demokratische Politik einfach nicht gegeben. Und deshalb ist es so gefährlich.
Das heißt, manche Evangelikale halten zum Beispiel Demokraten und Progressive für tatsächlich mit dem Teufel im Bunde und deswegen ist alles erlaubt im Kampf.
Absolut. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist keine Metapher. Also wirklich im Bund mit dem Teufel.
Das sagt der Religionssoziologe Philipp Gorski. Er ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur mit seinem Buch Am Scheideweg, Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump. Ja, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt Ihres Buches. Sie schreiben ja ganz grundsätzlich auch über solche Fragen wie zum Beispiel, ob das Christentum und die Demokratie vielleicht überhaupt ein grundsätzliches Problem miteinander haben. Und das untersuchen Sie nicht nur in der Gegenwart, sondern vom Beginn des Christentums quer durch die Welt, durch die Staaten und Zivilisationen bis heute. Und dementsprechend differenziert und komplex fällt Ihre Antwort auch aus. Ich würde mal sagen, es ist ein ganz entschiedenes Jein, was Sie da formulieren. Haben Sie denn Kriterien entdeckt, wann Christen eher zum Autoritären neigen und wann dann doch zur Demokratie?
Ja, also erstens, wie schon vorhin besprochen, wenn man die Endzeiten also wortwörtlich auslegt, dann sind die Voraussetzungen für demokratische Politik einfach nicht gegeben. Oder wenn man Gott im wahrsten Sinne des Wortes als König, als Herrscher, als Souverän vorstellt, das gibt schon gewisse Impulse zum autoritären Denkweise. Oder wenn man die Welt als durchsetzt mit einer natürlichen Hierarchie sich vorstellt zum Beispiel. Also das lässt sich auch schlecht mit der Demokratie im Einklang bringen.
Wie radikal evangelikale weiße Christen ihre Vorstellung politisch umsetzen wollen, das scheint aber doch auch irgendwie eine Altersfrage zu sein. Ich war ganz verblüfft, wie vielfältig die Gruppe der Evangelikalen doch ist, so wie Sie das beschreiben, dass zum Beispiel jüngere Evangelikale mit vielen Dingen weniger Probleme haben als ihre Eltern. Können Sie das erläutern?
Ja, gerne. Also es hat schon lange relativ große politische Klüfte gegeben innerhalb der evangelikalischen Gemeinde. Die laufen entlang Generation, Geschlecht und nicht zuletzt zum Beispiel viele schwarze afroamerikanische Christen haben ganz ähnliche religiöse Ansichten, aber ihre politischen Ansichten sind also grundverschieden von denen, deren weißen Glaubensgenossen. Und diese Klüfte sind durch die Wahl, die Amtszeit von Trump grundsätzlich vertieft worden, bis dahin, dass viele jüngere Evangelikalen eigentlich sich dermaßen entfremdet fühlen, also von der Gemeinde, dass sie austreten oder sich Gedanken machen über einen neuen Evangelikalismus. Und bei denen also stehen ganz andere politische Gesichtspunkte auf der Tagesordnung, zum Beispiel Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit oder Versöhnung zwischen den verschiedenen Rassen in den USA.
Wenn Sie radikale Evangelikale für so eine Gefahr für die Demokratie halten, setzen Sie dann Ihre Hoffnung auf die jüngeren Evangelikalen?
Ein bisschen schon. Muss man vielleicht ein bisschen einfach das Absterben der älteren Generation abwarten. Also das muss man leider so sagen. Denn also die scheinen unfähig, ihre Meinung zu ändern.
Auf wen hoffen Sie sonst? Auf wen setzen Sie?
Also vor allen Dingen auf die junge Generation, also dass die jungen Evangelikalen und die jungen anderen Fortschrittlichen sich zusammentun. Natürlich auch auf Evangelikalen und Katholiken, die nicht weiß sind. Also die haben auch eine ganz andere Politik, was Einwanderung betrifft, was Rassenbeziehungen betrifft, was Geschlechtspolitik betrifft.
Was mich überrascht hat, war, dass Sie auch sagen, es kommt jetzt darauf an, wie die Progressiven mit den Evangelikalen umgehen, insbesondere mit den nicht weißen Evangelikalen. Was erwarten Sie da?
Ich würde hoffen, dass die beiden Seiten das verstehen, sich ein bisschen anzunähern und gemeinsame Interessen und gemeinsame Ziele zu finden. Denn also die haben viel mehr gemeinsam als jetzt die ältere Generation, vor allen Dingen der weißen Evangelikalen. Nur müssen die Progressiven und Säkularen also eigentlich ein bisschen ihr eigenes Misstrauen überwinden, bevor sie sich zusammenfinden können, also mit dieser Generation. Das sind viele unter den jungen Evangelikalen, die wirklich also offen sind und bereit sind für ein solches fortschrittliches Bündnis.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sich ganz ausdrücklich sowohl evangelikale Leser wünschen für dieses Buch als auch progressive. Haben Sie da jeweils eine Botschaft? Was möchten Sie den Evangelikalen mit auf den Weg geben und was den Progressiven?
Den Evangelikalen, dass der Progressivismus nicht im Gegensatz steht zum Christentum, noch weniger die Demokratie. Da muss man nur einen Blick in die eigene Geschichte zurückwerfen, um zu sehen, also dass vor knapp 100 Jahren waren fortschrittliche Politik und konservative Theologie überhaupt kein Widerspruch. Also da haben viele Evangelikalen also sich eingesetzt für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit und politische Reform. Also sie müssen sich ein bisschen auf die eigene Geschichte zurückbesinnen. Und an die Progressiven also gewissermaßen die gleiche Botschaft, dass sie das eigene Misstrauen gegenüber vor allen Dingen jüngeren Evangelikalen überwinden müssen.
Das sagt der Religionssoziologe Philipp Gorski im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über sein Buch gesprochen, Am Scheideweg Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump. Das kostet 24 € und ist bei Herder erschienen. Dankeschön.
Danke auch.